Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 171 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 8. März 2024. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk sprechen wir über das geplante Rentenpaket 2 der Bundesregierung, über Christian Lindners starken Moment und über blöde Aussagen über Aktien.
Außerdem haben wir uns mit Assekurata-Analyst Lars Herrmann über die Überschüsse in der Lebensversicherungsbranche unterhalten.
Und in den News der Woche kommen Gotha und Barmenia mit ihrer Fusion voran. Eine Wirtschaftsweise will die Rente mit 63 zurückdrehen. Führungskräfte in der GKV bekommen mehr Geld. Und in der Altersvorsorge gibt es Unterschiede zwischen Weiblein und Männlein.
Werbung. 100 Fachvorträge, 150 Aussteller und als Starredner Top-Unternehmer Wolfgang Grupp und Managerlegende Uli Hoeneß. Die MMM-Messe der Fondsfinanz am 19. März ist der Treffpunkt für alle Profis, Einsteiger und Interessierte der Finanz- und Versicherungsbranche. Informieren Sie sich über die neuesten Produkttrends, aktuelle Branchennews und unschlagbare Messeangebote. Sichern Sie sich zahlreiche IDD-Stunden und nutzen Sie die Chance, mit Kollegen und Branchengrößen zu netzwerken. Am 19. März im MOC München. Jetzt mehr erfahren und kostenfreies Messeticket sichern unter www.mmm-messe.de. Bis bald in München. Ihre Fondsfinanz.
Und jetzt
aus der Redaktion kommt der Schmalltalk. So, Scholle, so. Was haben wir diese Woche auf dem Programm?
Natürlich, das Rentenpaket. Das ist ja Teil 2, ne? Das ist ja The Return of the Rentenpaket.
Das die Bundesregierung in dieser Woche endlich mal vorgelegt hat. Hat auch lange genug gedauert. Aber jetzt legt der Entwurf vor. Und was sind denn so die Kernpunkte, Scholle?
Ja, die wichtigsten Punkte. Ich muss zugeben, dass ich erschüttert bin, wie wenig man tatsächlich in 18 Minuten Pressekonferenz so reinpacken kann. Also Hubertus Heil hat mehrfach nochmal die Wichtigkeit der gesetzlichen Rente und die Sicherheit der gesetzlichen Rente betont. Und hat bekräftigt, dass er die Haltelinie beim Rentenniveau von 48% weiter behalten will. Und das soll bis 2039 auch so bleiben. Da soll die nicht runtersinken. Das war ein wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, dass das Generationenkapital kommt. Und jetzt muss ich aber allerdings einige Kommentatoren schon mal wieder korrigieren. Nein, es ist nicht das schwedische Modell. Es ist ganz anders als das schwedische Modell. Beim schwedischen Modell fließen Teile der Rentenbeiträge in ein Aktienvermögen, in einen Aktienfonds. Das ist in Deutschland nicht geplant. In Deutschland ist geplant, dass der Bund Schulden aufnimmt. Und das Geld in das Generationenkapital steckt, was dann in Aktien investieren soll. Los geht es mit 12 Milliarden in diesem Jahr. Und Lindner hat dann durchblicken lassen, dass bis Mitte der 30er Jahre 200 Milliarden Euro zusammenkommen sollen. Dann sollen erste Ausschüttungen fließen. Man geht von 10 Milliarden Euro im Jahr aus. Okay. Ich habe das jetzt noch gar nicht groß ausgedrückt. Es wären 5%. Das ist eine ordentliche Dividendenrendite, aber es ist machbar. Das ist bei einer vernünftigen Dividende ist das durchaus machbar. Okay. So, und das ist aber alles nicht so richtig neu. Und ich muss einfach mal sagen, dass prägnanteste war tatsächlich der Auftritt des Christian Lindner.
Aha, inwiefern?
Gut, dass du mich das fragst. Ich kann das jetzt nicht. Ich will Lindner jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube, der ist genervt. Und das hat man so richtig gemerkt, dass die Leute einfach keine Ahnung von Aktienanlagen haben. Es wird immer wieder gesagt, nee, der Bund soll nicht mit Rentengeld zocken. Das ist alles. Und davon ist der richtig sackig. Und das hat man auch gemerkt. Der hat dann einen Monolog gehalten. Der war einfach großartig. Das war ein starker Auftritt. Ein Highlight ist, er räumt dann ein, ja, man hätte das vor 20 Jahren tun sollen.
müssen.
So ein Generationenkapital. Alle anderen Länder haben sowas schon irgendwie und arbeiten mit Aktien in der Rente, nur die Deutschen kommen nicht aus dem Quark. Mhm. Weiter geht es. Ein Zitat, dass Vermögen in Deutschland so ungleich verteilt ist, und das ist ja das, was die Linken auch immer so anprangern, hängt damit zusammen, dass zu viele Menschen sich überhaupt nicht daran beteiligen, also an der Wirtschaft, an Aktien, an Produktivkapital. Mhm. Und dann Lindner weiter, das Generationenkapital einzuführen ist deshalb viel bedeutsamer, als einfach nur 200 Milliarden Euro anzuhäufen. Mhm. Es ist die Chance, und das würde ich Gold einrahmen, einen gesellschaftlichen Lerneffekt einzuleiten.
Ah ja.
Dass wir so wenig auf die privaten Kapitalmärkte vertrauen, darf so nicht fortgesetzt werden. Der hat die Schnauze davon voll, dass die Leute
Schisser sind.
Schisser, Angst haben vor Aktien. Also Angst haben sich an ihrer eigenen Wirtschaft. Die Amis, amerikanische Investoren, lachen im Kreis seit Jahrzehnten. Mhm. Die verdienen sich dumm und dämlich an den DAX-Aktien und kriegen die Dividenden und kassieren die. Nur die Deutschen haben keine Lust, sich daran zu beteiligen. Und das ist wirklich, da ist man als FDP-Lindner, glaube ich, schon genervt. Und das hat man ihm auch angesehen, fand ich.
Und ja auch zu Recht, weil sofort kam ja auch die Reaktion eben, die das auch offenbaren, dass sich die Leute einfach zu wenig damit beschäftigen. So hat ich habe Tagesschau geguckt gestern und dann kam natürlich auch die Berichterstattung über das Rentenpaket und einige Reaktionen dazu, unter anderem Sarah Wagenknecht, die dann eben sofort auch wieder das Wort spekulieren natürlich in den Mund nahm und meinte, man würde ja dann das Gleiche machen wie Hedgefonds.
Richtig.
Und dann habe ich innerlich
toll.
Die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gedacht, wie kommt man denn von normalen Aktieninvestments direkt auf Hedgefonds-Investments? Das ist so meilenweiter Unterschied. Weil, Scholle, du kannst es ja gerade nochmal erklären, was Hedgefonds denn so machen. Das hat nichts damit zu tun, was die Regierung hier vorhat.
Richtig, das ist nicht kaufen und liegen lassen von Aktien. Denn das ist die einfachste und wunderbarste und risikoärmste Form, Geld anzulegen. In meinen Augen. Also, liebe Sarah Wagenknecht, erstmal gibt es den Hedgefonds. Die Hedgefonds gibt es gar nicht. Es ist kaum eine Anlageklasse heterogener als die Gruppe der Hedgefonds. Und dann, was ein Hedgefonds ganz sicher nicht macht, was auch immer er ist, ist ein Aktienportfolio aufzubauen und es einfach liegen zu lassen und jedes Jahr Dividende zu kassieren. Das ist nämlich für Hedgefonds viel zu langweilig. Es gibt also Hedgefonds, die sind, das sind dann so die Kamikaze-Hedgefonds, die gehen dahin, wo es richtig kracht. Das soll das Generationenkapital nicht.
Natürlich nicht.
Und dann gibt es die anderen Hedgefonds, die scheuen jedes Risiko, die gehen nur nach mathematischen Gesichtspunkten Positionen ein. Das ist so eine andere, nämlich Arbitrage, rechnerische Arbitrage. Das machen die auch nicht. Also Frau Wagenknecht, nein, ein Hedgefonds macht was ganz anderes. Jeder Hedgefonds macht was ganz anderes als das Generationenkapital. Ich habe gestern noch eine andere steinstarke Aussage gesehen. Ja, es ist anstrengend, aber wir müssen weiterarbeiten, Schmidt.
Man denkt sich, man könnte sich doch erstmal damit befassen, bevor man sowas von sich lässt. Wirklich.
Da hat eine andere Expertin von einem Verein, habe den Namen vergessen, ist auch wurscht, hat gesagt, ja, so ein Aktienvermögen rentiert sich frühestens nach 30 Jahren.
Oh Gott.
Wenn überhaupt.
Wenn überhaupt.
Und dann denke ich so, gute Frau, die Dividenden fließen gleich bei der Hauptversammlung. Wenn ich heute eine Aktie kaufe, nächste Woche ist Hauptversammlung, kriege ich eine Dividende. So, das ist das Erste. Dann ist die empfohlene Anlagedauer eine Aktienanlage. Schmidt, was sagen wir? 10, 12 Jahre.
10.
Ja, ne? Und auch dann kann es sich schon deutlich früher gerechnet haben. Mhm. Und dann hat auch gleich jemand ganz suffisant das Renditedreieck des MSCI World mal gezeigt. Und das kann sich auch jeder gerne mal angucken. Und da ist nämlich gut zu sehen, dass sich Aktienanlagen einfach nur kaufen und liegen lassen und fröhlich sein und sich nicht weiter drum kümmern. Das rechnet sich meistens nach 6, 7, 8 Jahren schon.
Mhm. Ja.
Wenn man nicht auf dem Höchststand kauft. Kann man immer Pech haben ein bisschen, richtig, aber normalerweise. Und das ist wirklich, also Generationskapital.
Also wir verstehen, dass Christian Lindner etwas angefasst ist. Der muss sich sowas wahrscheinlich ja auch öfter anhören.
Ich wollte in dem Augenblick Herrn Lindner einfach nur in den Arm nehmen, aber ich war nicht da. Der hat mir wirklich ein bisschen leid getan. Vielleicht interpretiere ich jetzt auch zu viel, vielleicht tue ich ihm jetzt auch Unrecht, aber ich glaube, der war einfach stinkig in dem Augenblick und ich verstehe es.
Genau. Und in der Tagesschau kam, das hat jetzt zwar nichts mit Aktienanlage an sich zu tun, aber kam dann auch noch von einem CDU-Politiker der Hinweis, das sei ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Das stimmt.
Das stimmt. Und ja, man hätte es vorher machen können, aber wer war denn dann auch die letzten paar Jahrzehnte an der Regierung? Hätte man ja vielleicht auch schon mal was machen können. Das sind dann schon wieder solche Aussagen, wo ich mir denke, ja, okay, ja. Dann hättet ihr das ja auch schon mal anfassen können.
Also, das war vor 20 Jahren.
Wir sind froh, dass sich jetzt mal was tut. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und genau.
Ja. Natürlich ist das ein Tropfen auf den heißen Stein und auch Lindner hat eingeräumt, dass das noch nicht die Probleme löst. Aber es ist ein wichtiger Schritt und es tut sich überhaupt mal was. Es ist, muss man jetzt auch mal sagen, ist die erste Regierung, die in der Richtung mal was tut.
Eben.
Bei Fragen, achso, wenn jemand fragt, was Hedgefonds noch so machen und wie eine Aktienanlage aussieht, bitte an redaktion@pfefferminzer.de. Richtig. Wir geben natürlich keine direkten Anlagetipps, das dürfen wir gar nicht. Aber wir können solche Irrtümer gut aus dem Leben schaffen.
Werbung. Sie versichern Beamte? Dann kommen Sie am mehrfach ausgezeichneten Beihilfekonzept der R&V Krankenversicherung nicht vorbei. Mit seinem flexiblen und leistungsstarken Gesundheitsschutz ist es für Versicherungsmakler erste Wahl. Die drei Tarifvarianten Beihilfe Classic, Beihilfe Komfort und Premium gibt es mit unterschiedlichen Preis- und Leistungsniveaus. Versicherte profitieren außerdem von digitalen und modernen Gesundheitsservices inklusive Zugang zur Telemedizin. Mit der R&V als Gesundheitspartner positionieren Sie sich damit als Makler, der seinen Kunden unkompliziert und zeitnah Zugang zu erstklassiger Gesundheitsversorgung ermöglicht. Erfahren Sie mehr auf makler-gesundheit.de/Beihilfe.
Im Gespräch.
Die Zinsen sind gestiegen und das merken nun auch die Kunden von Lebensversicherungen. Das ist ein Ergebnis der nunmehr 22. Ausgabe der Studie zu Überschussbeteiligungen und Garantien der Ratingagentur Assicurata. Mit Lars Herrmann, Bereichsleiter Analyse und Bewertung bei Assicurata, sprachen wir über das Zinsplus und bei welchen Produkten es am höchsten ausfällt. Wir gingen auch auf das Thema stille Lasten ein und ob hier Gefahr für die Versicherer droht. Wir fragten Herrmann, ob sich Garantien nun wieder lohnen und wann er die ersten Zinssenkungen erwartet. Hallo Herr Herrmann und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Schmidt, vielen Dank für die Einladung.
Wir sprechen heute über Ihre Überschussbeteiligungsstudie. Die veröffentlichen Sie ja einmal im Jahr, dieses Jahr zum 22. Mal bereits. Das ist schon eine ganz schöne Spanne an Zeit. Wie ist denn das Ergebnis ausgefallen? Wie haben sich denn die Überschüsse zuletzt entwickelt?
Ja, man kann schon sagen, nach oben. Wir konnten im letzten Jahr ja schon, ich sag mal, einen gewissen Aufwärtstrend feststellen. Der hat sich jetzt bei den aktuellen Deklarationen 2024 nochmal verstärkt. Die meisten Lebensversicherer haben ihre Überschussbeteiligungssätze nach oben gesetzt, angehoben, was eben auch dann zur Folge hat, dass im Durchschnitt die Kunden mehr Überschussbeteiligung bekommen. Um das ein bisschen vielleicht mit Zahlen zu unterlegen, wenn wir jetzt mal einen klassischen Lebensversicherungstarif nehmen, da hat sich die Überschussbeteiligung im Bestand von 2,12% auf 2,42% erhöht. Immerhin 30 Basispunkte, das ist für Lebensversicherungsverhältnisse schon recht viel in Anbetracht des langfristigen Geschäftsmodells. Im Neugeschäft, also für neue klassische Verträge, kommen wir sogar schon an die 2,5% Überschussbeteiligung heran, also laufender Verzinsung. Muss man aber dazu sagen, nur noch gut ein Dutzend Lebensversicherer bietet die Klassik, die traditionelle Klassik, überhaupt im Neugeschäft noch an. Deswegen untersuchen wir in der Studie auch mehrere andere Produktarten, beispielsweise auch die neue Klassik, die moderne Klassik oder auch Indexpolicen und Fondspolicen. Da haben wir aber ein ähnliches Bild festgestellt. Die Überschussbeteiligung ist nach oben gegangen, teilweise sogar noch deutlicher als in der klassischen Lebensversicherung. Und das, finde ich, ist unterm Strich eine gute Nachricht für Kundinnen und Kunden.
Ja, definitiv. Wo ging es denn besonders hinauf dann im Vergleich?
Im Vergleich ging es besonders bei den Indexpolicen interessanterweise hinauf.
Okay, Wie ist da die Entwicklung in Zahlen?
Da hatten wir im letzten Jahr eine laufende Verzinsung von ungefähr 2,5%. Da sind wir mittlerweile bei deutlich über 2,8%.
Okay, also doch ordentlichen Schnaps mehr. Mhm. Dass die Überschüsse ja nun auch gestiegen sind, liegt ja auch daran, dass wir wieder ein höheres Zinsniveau haben nach einer Dauerdurststrecke in den vergangenen 10 oder so Jahren. Das hat ja aber nicht nur unbedingt positive Auswirkungen, denn das hat auch bei vielen Versicherern dazu geführt, dass sich stille Lasten aufgebaut haben. Wirkt sich das denn in irgendeiner Form schon auf die Kunden aus aktuell?
Ja, ich sag mal indirekt. Also natürlich sind stille Lasten schon Thema für die Lebensversicherer in ihrer Unternehmenssteuerung. Und Lebensversicherer sind ja auch immer dann Jahr für Jahr mit der Frage beschäftigt, wie viel Überschussbeteiligung gebe ich denn eigentlich? Deswegen machen wir ja auch unsere Überschuss- und Garantiestudie einmal im Jahr, immer zum Jahresanfang, weil eben diese Deklarationssätze auch immer jedes Jahr neu festgesetzt werden können. Und die stillen Lasten führen letztlich dazu, dass die Lebensversicherer nicht so schnell an die steigenden Kapitalmarktzinsen herankommen, wie man sich das vielleicht wünschen würde oder auch als Laie vorstellen würde. Weil ja, wenn ich ein bestehendes Papier mit stillen Lasten verkaufen würde am Kapitalmarkt, kann ich das ja nur zu Verlust verkaufen. Also bevor ich sozusagen ein besser verzinstes Papier kaufe, muss ich das alte Papier verkaufen oder eben nur das anlegen, was an frischem Geld neu hereinkommt. Kommt. Und das ist natürlich im Vergleich zu den Beständen deutlich weniger. Insoweit sind die stillen Lasten in gewisser Weise schon ein Hemmschuh bei der Anhebung der Überschussbeteiligung.
Okay, und ja wahrscheinlich auch, wenn jetzt ein Vertrag ausläuft, weil man ja eigentlich dann auch immer an den Bewertungsreserven beteiligt werden soll.
Ja.
Wenn es natürlich keine gibt, dann fällt das im Moment also eher weg wahrscheinlich.
Ja, das ist so. Das ist auch eine Komponente, die wir untersuchen in unserer Studie. Die hat im Vergleich zu früheren Jahren im Moment kaum noch Bedeutung, weil eben in breiter Fläche nur noch sehr wenig bis keine Bewertungsreserven mehr da sind.
Ja, ja. Aber schätzen Sie das als eine Gefahr vielleicht ein für die Branche oder ist das einfach, weil durch die Langfristigkeit und solange die Versicherer nicht gezwungen sind, jetzt Papiere zu verkaufen, ist es eigentlich noch verkraftbar?
Ja, letzteres. Also wir sehen keine existenzielle Gefahr für die Lebensversicherer. Da hilft eben auch das deutsche Handelsbilanzrecht, dass Lebensversicherer eben nicht gezwungen sind, die Papiere abzuschreiben bzw. die Wertverluste dann auch tatsächlich zu realisieren. Insoweit sollte man da schon draufschauen. Das tun wir auch in unseren Ratingverfahren, weil letztlich stille Lasten natürlich auch bedeutet, habe ich oder die Frage zumindest aufwerfen kann, habe ich genug Liquidität, um all meine ablaufenden Verträge auch tatsächlich zu bedienen. Das ist schon ein Hingucker, brennt aber im Moment nichts an, muss man ehrlicherweise sagen, zum Glück. Und durch den Paragraphen 341b, das ist eben der angesprochene Paragraph im HGB-Bilanzrecht, sind die Lebensversicherer eigentlich in der Lage, die stillen Lasten auch erstmal, ich würde sagen, auszusitzen, ohne dass sie da auch nur annähernd in irgendwelche existenziellen Nöte geraten würden.
Okay, das ist doch gut. Nun hatten Sie ja eben schon ganz kurz das Wort Garantien benutzt. Lange Zeit, als ja das Zinsniveau bei Null oder in den Minusbereichen war, lohnen sich Garantien natürlich nicht. Das haben auch diverse Versicherer gesagt. Eine Folge war ja eben auch, dass sich viele aus der Klassik verabschiedet haben. Wie sieht es denn jetzt aus? Lohnen sich Garantien jetzt quasi wieder? Haben Sie da in der Studie was festgestellt dazu?
Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren zwischen Bestandsgarantien und Neugeschäftsgarantien. Bei den Neugeschäftsgarantien, also das, was die Lebensversicherer in ihre Produkte einkalkulieren können, die sie jetzt aktuell am Markt anbieten, hat sich ja im Vergleich zu den letzten Jahren gar nichts geändert, weil der gesetzliche Höchstrechnungszins liegt ja nach wie vor sehr niedrig bei 0,25%. Er könnte geändert werden. Es gibt zumindest einen Vorschlag der Deutschen Aktuarvereinigung von Ende letzten Jahres, den Höchstrechnungszins wieder auf 1% anzuheben ab 2025. Da muss man mal abwarten. Ich glaube, viele spricht dafür, aber die Entscheidung obliegt letztlich dem Bundesfinanzministerium. Insoweit ist das Ganze für die Zukunft noch offen. Im Moment ist eben auf dem Niveau von 0,25% kalkulatorisch nicht viel möglich für die Lebensversicherer. Deswegen sehen wir aktuell auch noch wenig Bewegung in den, ja, ich sag mal, Produktschmieden, was das Thema neue Produkte und höhere Garantien womöglich anbetrifft. Muss man mal abwarten, wie sich das dann 2025 entwickelt. Bei den Bestandsgarantien sehen wir schon eine deutliche Auswirkung. Ich spiele auf das Thema Zinszusatzreserve an, ZZR. Das war ja auch ein Thema, was die Branche sehr stark beschäftigt hat in den Niedrigzinszeiten, wo eben eine sehr umfangreiche Reserve, diese ZZR, aufgebaut werden musste. Und durch das stark gestiegene Zinsniveau in den letzten 2 Jahren werden diese ZZR-Mittel auch wieder frei und kommen zumindest langfristig allmählich auch den Kunden wieder zugute.
Okay, also eine positive Entwicklung an der Stelle. Sie schreiben in Ihrer Studie an einer Stelle, noch stärker haben die Lebensversicherer für das kürzer laufende Einmalbeitragsgeschäft auf die gestiegenen Zinsen reagiert. Was bedeutet das denn genau?
Ja, das war in der Tat eine interessante Erkenntnis. Wir untersuchen also in der Studie nicht nur Verträge gegen laufenden Beitrag, sondern auch Verträge gegen Einmalbeitrag in verschiedenen Konstellationen. Und da konnten wir jetzt erstmals wieder feststellen, dass die allermeisten Lebensversicherer keine Differenzierung mehr vornehmen. Das heißt, für einen, wir haben da einen Mustervertrag als Beispiel gegen Einmalbeiträge, der läuft 12 Jahre. Da bekommen Kunden dieselben Überschusssätze für einen langlaufenden Vertrag gegen laufenden Beitrag. Und das war in den letzten Jahren noch deutlich anders, weil die Lebensversicherer doch sehr stark dem Niedrigzinsumfeld auch ausgesetzt waren. Und weil sie jetzt eben auch die Möglichkeit haben, das Geld wieder zu höheren Zinsen am Kapitalmarkt anzulegen. Das sieht man insbesondere bei der Zinskurve. Wir haben aktuell weiterhin eine sogenannte inverse Zinskurve. Das bedeutet, man bekommt am Kapitalmarkt für kürzer laufende, insbesondere auch für sehr kurz laufende Anleihen, einen höheren Zinscoupon, als wenn sie das Geld jetzt sehr lange anlegen. Das heißt, dahingehend ist auch wieder mehr Raum für die Lebensversicherer, zinsträchtiges, kurzlaufendes Geschäft anzubieten und auch selber den Zins zu generieren. Und was natürlich auch dazu kommt, ist der steigende Wettbewerb an der Stelle. Denn Lebensversicherer sind ja in den Niedrigzinsjahren sehr stark gewachsen über Einmalbeiträge. Das hat dann vor 2-3 Jahren doch massiv gedreht, weil dieses kurzfristige Einmalbeitragsgeschäft dann doch vielfach wieder abgezogen wurde und woanders angelegt wurde, insbesondere dann auch bei Banken. Und insoweit kämpfen die Lebensversicherer natürlich auch immer gegen Bankgeschäft, Tagesgeldgeschäft oder auch kurzfristiges Festgeldgeschäft, das eben unmittelbarer auf steigende Zinsen reagieren kann, als das typischerweise so ein langfristiges Lebensversicherungsgeschäft tun kann.
Mhm. Interessante Entwicklung, okay. Nun ist ja aber die Inflation wieder, die ja zu den Zinssteigerungen auch geführt hatte durch die EZB, ja wieder auf einem überschaubaren Maß, war um 2,7% im Januar oder Februar. Erwarten Sie denn jetzt wieder Zinssenkungen in nächster Zeit? Und wie würde sich das denn auswirken auf die Lebensversicherer, wenn es so käme?
Ja, da muss man ein bisschen abwarten. Also wir erwarten schon Zinssenkungen durch die EZB. Die Frage ist nur, wann. Wir rechnen frühestens im Sommer damit, dass der Leitzins, der ist ja im Moment relativ hoch mit 4,5%, vielleicht ab Sommer wieder etwas gesenkt werden könnte. Da muss man mal abwarten, auch wo sich die Inflation hin entwickelt. Sie ist ja immer noch nicht auf dem angestrebten Ziel der EZB von 2%. Und wir haben natürlich auch die Gefahr Zweitrundeneffekte. Also das, was wir jetzt zum Beispiel sehen mit den Tarifverhandlungen und der Streiksituation, die wir in vielen Branchen haben. Da muss man auch mal abwarten, wie sich dann die Lohnabschlüsse auf die Inflation dann auswirken. Insoweit ist das ein zartes Pflänzchen, ja. Ob die Inflation wirklich wieder unten ist. Deswegen gehen wir davon aus, dass die Zentralbank, die EZB, doch eher moderat agieren wird, sodass am Ende des Jahres, da gehen wir fest von aus, der Leitzins noch oberhalb von 3%, wahrscheinlich auch deutlich oberhalb von 3% liegen wird. Und das bedeutet für die Lebensversicherer, naja, auf der einen Seite, die Zinsen sind nicht mehr ganz so hoch, kann vielleicht auch ein paar Vorteile haben, wenn die stillen Lasten dann etwas nach unten gehen. Bedeutet aber auch, wir sehen keine Rückkehr in extreme Niedrigzinszeiten, sondern im Grunde genommen die Möglichkeit, auch wieder höhere Überschussbeteiligung zu geben, hält an. Die Zinszusatzreserve wird auch wieder frei. Aber das Ganze könnte sich natürlich etwas verlangsamen, wenn die Zinsen im Kapitalmarkt tatsächlich wieder nach unten gehen sollten.
Mhm. Also insgesamt eine spannende Phase eigentlich, eine gute Entwicklung. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Herr Herrmann. Das war sehr interessant und spannend.
Ja, vielen Dank.
Die News der Woche.
Gotha und Barmenia wollen ja bekanntermaßen fusionieren. Die Due Diligence sei weitgehend abgeschlossen und die Ergebnisse hätten sie in ihren gemeinsamen Vorhaben noch einmal bestärkt, melden die Beteiligten jetzt. Die geplante Fusion der beiden Versicherer ist damit wohl auf Kurs. Im Herbst soll der Zusammenschluss erfolgen. Los geht es mit der Lebensversicherung.
Und noch weitere Details sind nun geklärt. So sollen an der Spitze des Konzerns künftig 2 Versicherungsvereine stehen. Darunter ist die Barmenia Gotha Finanzholding, unter der wiederum die verschiedenen Risikoträger angesiedelt sein sollen. Die Personenversicherer im künftigen gemeinsamen Konzern sollen in einem mehrstufigen Plan zusammengeführt werden. Der Chef der Barmenia, Andreas Eurich, erklärt, im ersten Schritt sollen noch in diesem Jahr die beiden Lebensversicherer zusammengeführt werden. Konkret heißt das, dass die gesamten Bestände der Barmenia-Lebensversicherung auf die Gotha-Lebensversicherung übertragen werden sollen.
Sobald das abgeschlossen ist, wird die Barmenia-Lebensversicherung auf die Barmenia-Versicherungen verschmolzen. Dadurch gäbe es oberhalb der Holding nur noch einen Versicherungsverein auf Seiten der Barmenia statt wie bisher 2. Im nächsten Schritt soll dann die Gotha-Krankenversicherung auf die Barmenia-Krankenversicherung verschmolzen werden. Das soll in enger Abstimmung mit der Finanzaufsicht BaFin passieren.
Nach aktueller Planung soll der Zusammenschluss noch in diesem Jahr, voraussichtlich Ende des dritten oder Anfang des vierten Quartals, vollzogen werden. Diverse Behörden müssen dem Deal aber noch zustimmen.
Die wirtschaftsweise Veronika Grimm will die Rente mit 63 ein Stück zurückdrehen. Demnach sollten Menschen nur noch dann frühzeitig ohne Abschläge in Rente gehen können, wenn ihre Gesundheit das verlangt, sagte Grimm den Zeitungen der Funke Mediengruppe.
Die Volkswirtin geht damit auf ein großes Problem der Rente mit 63 ein. Vor allem Gutverdiener nutzen sie, um in Rente zu gehen, nachdem sie ausreichend vorgesorgt haben. Das verschärfe den Fachkräftemangel, so Grimm.
Aber es kommt noch dicker. Die vorzeitigen Rentner verschlechtern nämlich das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentnern noch stärker, als es ohnehin schon durch den demografischen Wandel passiert.
Die vorgezogene Altersrente ohne Abschläge hatte die Große Koalition aus CDU und SPD im Jahr 2014 eingeführt. Man muss dafür 45 Jahre lang versichert gewesen sein. Seitdem hat die Zahl der jährlichen Anträge die Prognosen weit übertroffen, weshalb nun immer mehr Experten das Modell ändern oder abschaffen wollen. Arbeitsminister Hubertus Heil weist das aber bislang zurück.
Viele Führungskräfte der gesetzlichen Krankenversicherungen haben 2023 mehr verdient. Das ist schön. Die Vorstände haben Gehaltserhöhungen von bis zu 100.000 Euro erhalten und zusätzlich Prämien von maximal 73.000 Euro ausgezahlt bekommen, berichtet die Bild-Zeitung.
Das höchste Fixgehalt nahm danach der Chef der Techniker-Krankenkasse ein, Jens Baas. Sein Gehalt lag 2023 bei gut 380.000 Euro, ein Plus von rund 9.300 Euro im Vergleich zu 2022. Die Barmer überwies ihrem Vorstandsvorsitzenden Christoph Straub laut Bericht rund 343.000 Euro. DAK-Chef Andreas Storm erhielt 323.400 Euro.
Die höchsten Prämien kassierten die Chefs der Audi BKK mit 73.000 Euro zu einem Gehalt von 186.900 Euro. Das größte Gehaltsplus wanderte auf das Konto von Carola Reimann, Chefin des AOK-Bundesverbands. 96.150 Euro mehr bekam sie als im Jahr zuvor. Ihr Gehalt stieg damit auf fast 290.000 Euro. Laut Bericht erhielt sie außerdem einen Bonus von 46.200 Euro und in ihre Betriebsrente floss eine Summe von etwa 108.000 Euro.
Bei der Altersvorsorge gibt es eindeutige Unterschiede zwischen den Geschlechtern. So kümmern sich laut einer Auswertung des Vergleichsportals Check24 rund 50% der Frauen schon im Alter von 30 bis 40 Jahren um ihre Altersvorsorge. Bei Männern in der gleichen Altersgruppe sind es nur knapp 43%.
Außerdem haben Frauen ein anderes Verhältnis zum Risiko als Männer. Bei Abschluss einer Rentenversicherung über Check24 gibt jede vierte Frau an, dass Sicherheit bei der Altersvorsorge sehr wichtig ist. Bei Männern ist es nicht einmal jeder fünfte.
Männer setzen nun mal eher auf Rendite. 40%, bei den Frauen sind es nur 34%. Frauen sind außerdem eher über Kursschwankungen besorgt als Männer. Hier sind es 12% bei den Frauen versus 7% bei den Männern. Ein möglicher Grund dafür ist laut Check24, dass Frauen im Schnitt weniger Erfahrung mit Investmentprodukten haben als Männer. Denn in dieser Hinsicht lautet das Verhältnis 29% bei den Damen zu 46% bei den Herren.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.